Es freut mich, dass wir unser Studium in der Heiligen Schrift über das Thema Freunde für Gott gewinnen fortsetzen können, und wir haben heute den Untertitel Wie Jesus dienen. Wir wurden gerufen in diese Welt, dass wir das Licht der Wahrheit verkündigen, dass wir den Menschen den Weg zeigen aus der Finsternis, aus dem Irrtum ihres Herzens. Und Christus ist der einzige Weg, durch den dies geschehen kann, und der Heilige Geist derjenige, durch welchen alle Menschen erleuchtet werden sollen. Wir haben den Auftrag, dies zu tun, so wie Jesus zu dienen. Aber dafür müssen wir zuerst das wegtun, was verhindert, dass wir so dienen, wie Jesus diente. Weil wir erinnern uns, dass das jüdische Volk nicht das erfüllt hat, wozu sie gerufen worden sind. Und Paulus musste sagen, eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Um das, den schlechten Ruf von sich wegzunehmen, muss Gott sein Volk zunächst reinigen. Es muss durch einen Sichtungsprozess gehen, damit es so dienen kann, wie Jesus diente. Wir erinnern uns, dass Jesus seine Jünger nannte, sie sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Beides sind Bilder, die etwas von sich geben. Das Salz wird aufgelöst in Wasser und es verändert den Geschmack. Und das Licht bringt das, was die Finsternis zur Seite tut. Es gibt etwas und die Finsternis wird weggedrückt. Und wir wissen, dass beides sind Mittel, um die Lüge auseinanderzunehmen, das heißt, sie zur Seite zu legen und die Wahrheit zu bringen. Salz und Licht. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt und das Licht nicht mehr leuchtet, was soll dann oder wer soll dann in der Welt einen Unterschied machen? Es gibt nur zwei Wurzeln auf geistiger Ebene. Die Wahrheit, das ist das Licht, oder die Lüge, das ist die Finsternis. Aus der Wahrheit kommt alles, was Liebe mit sich bringt, den Frieden und so weiter. Der Ursprung aller guten Dinge ist die Wahrheit. Der Ursprung jeden Krieges und Hasses ist die Lüge. Alle guten Dinge kommen aus der Wahrheit und alle bösen Dinge kommen aus der Lüge. So, was wir auf geistiger Ebene als Wahrheit oder Lüge haben, ist auf tätiger Ebene gut oder böse. So, wenn wir das verstanden haben, dass es nur zwei Wurzeln gibt, dass das eine muss das andere offenbaren, dann wissen wir, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keine Vermischung zwischen dem, was Lüge ist oder Finsternis, mit dem Licht. Das gibt es nicht. Und dieses ist das, was wir unbedingt wissen müssen und lernen müssen. So, wir haben Jesus, unseren Heiland. Er sagt von sich, dass er in die Welt gekommen ist, um das Licht der Welt zu sein. In Johannes 8,12 sagt er, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So, ihr seht, Licht führt zum Leben, weil wer nicht im Licht ist, ist im Tod. Er sagt weiter, dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Bevor er diesem Blindgeborenen die Augen öffnet, macht Jesus deutlich, wer das Licht ist in der Welt. Und er sagt in Johannes 12, 46, ich bin gekommen in die Welt ein Licht, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. So, wir sind alle geboren in der Finsternis und haben nur einen Ausweg, durch den Glauben an Christus, durch den Glauben an sein Leben, dass wir wieder zum Leben kommen. Wer an mich glaubt, wird nicht bleiben in der Finsternis. Es gibt ein schönes Zitat, den Fußspuren des großen Arztes, das sagt: Jesus war ein ernster, beständiger Arbeiter. Niemals lebte unter den Menschen ein anderer, auf dem so viel Verantwortung ruhte. Kein anderer trug je eine so schwere Last des Kummers und der Sünden der Welt. Kein anderer wirkte jemals mit solchem sich selbst verzehrenden Eifer zum Besten der Menschen. Und doch war sein Leben ein Leben der Gesundheit. Er war sowohl körperlich wie geistig durch das geopferte Lamm dargestellt, ohne Makel und Fehl. Er war an Leib und Seele ein Vorbild von dem, was die ganze Menschheit nach dem Willen Gottes durch Gehorsam gegen seine Gesetze sein sollte. In den Fußspuren des großen Arztes, Seite 53. So, hier haben wir ein Vorbild. Hier haben wir jemanden, der ein beständiger Arbeiter war. Und niemals war jemand ihm gleich, der so viel Lasten getragen hat. Und nie war jemand mehr eifrig, der gearbeitet hätte zum Wohl des Menschen, wie er. Und er war gesund. Das heißt, wieso konnte er arbeiten und nicht krank werden? Weil heutzutage wird uns erklärt, dass Arbeit uns krank macht. Jesus ist das perfekte Beispiel, dass Arbeit uns nicht krank macht. Was uns krank macht, ist der Grund, weshalb wir arbeiten. Was uns krank macht, ist das, was uns antreibt. Und das ist entweder die Wahrheit über uns: ich bin ein Kind Gottes, er wusste, er ist der Sohn des Vaters. Oder die Lüge: ich bin ein Gott. Und dann ist das, was dich antreibt, das Falsche. Nicht der Eifer, nicht die Menge der Arbeit. Es ist das, was der Antrieb für das Ganze ist. Deshalb konnte Jesus auch nie krank werden, weil er war immer in diesem Gesetz. Er hat genommen und gegeben. Er war unser Vorbild. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Wenn er gesund war, dann können wir auch gesund sein. Wenn er eiferte mit großem Eifer, dann können wir es auch. Wenn er beständig war, dann können wir es auch. Und wenn er Lasten trug, dann können wir es auch. Das heißt, dienen, wie Jesus diente. Die ganze Menschheit, sagt sie hier, sollte er darstellen, nach dem Willen Gottes, durch Gehorsam gegen seine Gesetze sein sollte. So, der Gehorsam durch gegenüber den Gesetzen Gottes führt bei uns zum selben Ergebnis wie bei Christus. Heutzutage, wenn ich sage jemandem: Christus, würde er das tun oder würde er das nicht tun? Dann wird sofort argumentiert: ich bin ja nicht Christus. Christus war mehr. Nein, wir sind gerufen, sein Leben zu leben. Sonst ist unser Name als Christ ein Name ohne Bedeutung. Dann ist er ein Schande für die Welt, wenn wir uns entschuldigen und sagen: naja, Christus war der Große, wir sind nur die Kleinen, wir können ihm nicht in allen Dingen nachfolgen. Dienen, wie Jesus diente, ist ihm nachzufolgen nach seinem Vorbild. So haben es doch seine Jünger bewiesen. Sie gingen seinem Vorbilde nach und erreichten auch das, was er erreichte. Ja, sogar, sie werden mehr erreichen als er, hat er gesagt. Sie würden einen größeren Kreislauf, eine größere Menschenmenge erreichen wie er. Wenn er gesund war, können wir es auch. Wenn er beständig arbeitete, können wir es auch. Wenn er Lasten trug, dann können wir es auch. So schauen wir uns an, wie sein Leben war. Bei seiner Geburt wurde er in einer Krippe geboren. Er kam als der neugeborene König der Juden zur Welt, aber es war kein Empfangskomitee da. Es war und kamen nur Hirten, denen die Engel das offenbarten. Ganz einfache Menschen. Und Fremde kamen, ihn zu grüßen als den neugeborenen König aus der Fremde, außerhalb des Volkes Gottes. Meine Lieben, wie wird es jetzt sein, wo der Weg vorbereitet werden soll auf die Wiederkunft diesmal wird er nicht kommen, geboren in einer Krippe, sondern jetzt kommt er gekrönt als der König aller Könige. Wer wird ihn den Weg bereiten? Es werden die einfachen Menschen sein in seinem Volk, die noch irgendwo etwas wissen und haben von seinem Geist. Und es werden die Fremden kommen, die aufgrund des Lichtes des Sterns, und sicherlich sind diese Sterne im Bild für heute die drei Engel, die wir verkündigen, das heißt die Botschaft, die wir verkündigen. Aber dass die große Masse des sogenannten Volkes Gottes wird so die Geschichte wiederholen, wie sie war bei seiner Geburt. Er war unbeachtet, abgelehnt vom eigenen Volk. So passiert es auch heute. Ein kleiner Überrest und die Heiden werden ihn empfangen bei seiner Wiederkunft. Und da ist eine Sache, die wir häufig vergessen, dass Jesus von Geburt an gejagt wurde, um getötet zu werden. Er lebte vom ersten Atemzug, bis dass er am Kreuze starb, unter Verfolgung. Und so sind auch wir gerufen, heute zu verstehen und zu dienen Jesus unter der größten Verfolgung, die die Welt sehen wird. Die ersten Jahre seines Lebens verbringt er als Fremder in Ägypten, auf der Flucht. Die Kindheit bis zum 30. Lebensjahr verbringt er in einer Stadt, die herabgesunken ist, moralisch. Eine Stadt, die nicht einen guten Ruf hat. In großer Armut lebt Jesus seine Jahre, bis er den Dienst anfängt. Und dann beginnt er seinen Dienst von der Taufe bis zum Kreuz. Der dauert 3,5 Jahre. Er wird vom Teufel versucht. Er wird von den Menschen verfolgt, ausspioniert, angegriffen. Er wird versucht, getötet zu werden. Und er geht mitten durch die Menge hinweg, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Aber als seine Zeit gekommen war, wird er ohne Grund verurteilt und gekreuzigt. Noch bevor er in die Welt kam, wusste er, welche Schwierigkeiten ihm begegnen würden. Und er kam trotzdem. Jesus wusste, dass sein Leben ein gejagtes, ein gehetztes, ein verfolgtes sein wird. Und er wusste, dass es enden wird am Kreuz. Und er kam trotzdem. Und als er sich verabschiedete von seinen Jüngern, gab er ihnen einen Auftrag und er gab ihnen auch zu verstehen, dass auch sie verfolgt und getötet würden wie er. Was für ein Erbteil, könnte man sich fragen. Er sagte in Johannes 15, 20, gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Und in Johannes 16, 2 bis 4, sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf dass, wenn die Zeit kommen wird, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Meine Lieben, wir sind in dieser Zeit angekommen. Wir hatten lange Zeit keine Verfolgung, zumindest in unseren Breiten. Ich habe es nicht erlebt. Obwohl ich im Kommunismus aufgewachsen bin, war man dort doch recht frei. Man konnte Gemeinden über Nacht bauen, man konnte Bücher abschreiben mit der Hand. Man hat sie bei den staatlichen Kopiermaschinen kopiert und verteilt. Ich habe es nicht als etwas Schwieriges empfunden, auch dann nicht, als ich meine erste Evangelisation mit 16 Jahren begann und wir, ich glaube, 4 Abende, das heißt 4 Sonntage am Stück in dieser kleinen Gemeinde, wo ich aufgewachsen war, Vorträge gehalten habe, zunächst der Pastor, dann den letzten ich. Und dann kam der Pfarrer und hat die Polizei bearbeitet, dass man uns das Ganze verbietet. Und so hat unser Prediger danach gegeben und die Evangelisation wurde offiziell gestrichen. Aber nicht für mich. Es war damals eine Frau, eine Gemeindeleiterin, und wir haben gesagt, wir können zwar nicht mehr in die Gemeinde gehen, wenn man die Gemeinde geschlossen hat am Sonntag, dass wir nicht die Evangelisation halten, aber wir werden am Sonntag weitermachen, und zwar in dem Heim der Schwester. Und ich hatte meinen alten Diaprojektor, also gab ja damals nur einen alten Diaprojektor mit Dias, die ich von meinem guten Predigerfreund hatte, und wir haben nicht aufgehört, wir haben weitergemacht und es hat uns auch niemand verfolgt. Wir konnten es tun. Und ich bin Gott dankbar für diese vor 40 Jahren stattgefundene Sache. Da war ich gerade 16 geworden, nach meiner Taufe, voller Eifer für den Herrn. Und jetzt, nach 40 Jahren, wird das Ganze viel ernster, wie es damals war. Ohne Wenn und Aber, wenn ich heute zur Wahrheit stehe, wird es zur Verfolgung kommen. Aber Jesus hat es uns ja gesagt. Und die Frage ist, bin ich willig, es auf mich zu nehmen? Ja, mein Herz ist nicht ganz freudig darüber. Aber welche Alternative bleibt uns denn? Wenn wir je das Licht in dieser Welt sein sollen, dann wird es nur unter Verfolgung geschehen. Weil bisher hat uns die Welt nicht beachtet. Wer sind wir schon? Wie wird die Welt mit denen umgehen, die ihm nachfolgen? Im 2. Timotheus 3,12 steht, und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und der Kontext ist diese letzte Tage. Wir haben allenthalben Trübsal, sagt Paulus, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und das ist eine große Verheißung, ist es? Der Paulus hat es erfahren, man wollte ihn töten mehrmals und er ist dennoch nicht tötbar gewesen. Er wurde gesteinigt und er stand wieder auf. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Uns ist bange, okay, aber wir verzagen nicht. Und wenn allenthalben Trübsal kommt, wir ängsten uns nicht. Am Ende hat er sein Leben gegeben unter der Guillotine. Aber bis dahin ging er diesen Weg. Genauso wie alle anderen Jünger und Johannes, den konnten sie nicht umbringen. Und so starb er auf der Insel Patmos. Und tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leibe, auf dass auch das Leben des Herrn Jesus an unserem Leibe offenbar wird. So, diese Texte sind für jeden, der sagt, er ist nicht Jesus oder Jesus ist nicht sein Vorbild, eine Verdammnis. Weil sie beweisen nur, dass er nicht in der Wahrheit ist. Weil Paulus und das Wort macht klar, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leibe, auf dass auch das Leben des Herrn Jesus an unserem Leibe offenbar wird. An wem denn sonst? An diesem Leibe, an unserem Dienst soll das Leben Jesu offenbar werden. Bist du bereit dafür? Hast du die Botschaft, die dich dazu bringen wird, das zu tun? Im 1. Petrus 2 steht, denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missetat willen Streiche leidet. Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Wird man uns verklagen, weil wir etwas Böses tun? Nein. Man wird uns nicht verfolgen, weil wir Böses tun. Es ist nur böse in den Augen der anderen. Aber böse ist es doch nicht, keine Maske zu tragen. Böse ist es doch nicht, jemandem die Hand zu geben. Böse ist es doch nicht, jemanden zu umarmen und zu küssen. Was soll böse dran sein? Zu irgendeinem und zu welchem Zeitpunkt soll es nicht geschehen lassen? Jesus ließ es geschehen von Judas, der kam und ihn umarmte und stieß ihn nicht weg. Man wird uns nicht verfolgen, weil wir was Böses tun, sondern um Wohltat willen leidet und erduldet. Das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Meine Lieben, er hat uns die Fußtapfen hinterlassen. Die Frage ist nur, werden wir gehen auf ihnen? Es gibt die drei Böden, auf denen der Samen fällt, in Matthäus 13. Und da ist manches, das fällt auf den steinigen Boden. Und dieser steinige Boden, sagt Christus hier, hat eine Sache. Es sagt so, dass aber auf das Steinige gesät ist, Matthäus 13, 20 und 21, gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und dasselbige alsbald aufnimmt mit Freuden. Ist doch schön. Der Same geht auf. Es kommt hervor, die Pflanze. Aber er hat nicht Wurzel in ihm, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so ärgert er sich bald. Ja, wir werden getestet werden in diesen Tagen, ob wir Wurzel haben. Ob wir wirklich gewurzelt sind in den Fußtapfen Jesu. Wir werden geprüft werden, ob das Wort, was wir bisher aufgenommen haben, wirklich tief drin ist in uns. Und ja, ich bin so dankbar für die Texte, wo der Paulus sagt, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir sehen nach vorn und es kommt Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Ich habe heute nachgedacht, wenn du wüsstest, dass du sowieso unter den 144.000 wärst, würdest du da noch dich ängsten für das, was kommt? Wenn du wüsstest, dass du nicht umkommst, dass du durchgehst und dir nur das geschehen kann, was Gottes Gnade so zulässt, zur Ehre und zur Verherrlichung seines Namens, würdest du noch schwitzende Hände bekommen? Ich stelle mir diese Frage, weil ich weiß, dass die Tage des Friedens gezählt sind. Unser Vorbild, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward. Das ist dienen wie Jesus. Das ist dienen, stehen zu der Wahrheit. Aber man schellt nicht zurück. Man lässt den Schlag zu, man lässt ihn geschehen und bietet auch die andere Backe dar. Er ist unser Vorbild, der nicht drohte, da erlitt. Meine Lieben, da ist der ganze Dienst Jesu unter Verfolgung am Kreuz. Und uns stehen in diesen Tagen diese Szenen im Voraus. Jesus hat nie so geschienen in seinem Leben als damals, als er von Gethsemane bis zum Kreuz ging. Und diese Stunden, diese Fußtapfen, die er getreten hat, stehen vor uns. Und jeder, der gewurzelt ist in seinem Wort, der in ihm und von ihm lebt, wird genauso handeln, mutig, entschlossen. Und wenn er leiden wird, wird er nicht zurückschelten und er wird nicht drohen, wenn er leidet, sondern er stellt es aber dem anheim, der da recht richtet. Jesus wusste, dass sein Vater alles unter Kontrolle hat. Niemand konnte ihn bespucken, niemand konnte ihm einen Schlag geben, wo der Vater nicht zugelassen hätte zu Ehre der Wahrheit. Und so wird es auch bei uns sein. So wird es auch in meinem und in deinem Fall sein, so wir treu sind. Der Vater wird nur das zulassen, was zu seiner Ehre dient. Und wenn die Zeit gekommen ist, bespuckt zu werden, werden wir bespuckt. Wenn die Zeit gekommen ist, verprügelt zu werden, werden wir verprügelt. Aber werden wir deshalb uns fürchten? Wenn man alles, was wir haben, uns wegnimmt, das ist ja eh nicht uns, werden wir uns da fürchten? Meine Lieben, die Zeit ist gekommen, wo wir in unserem Innersten wissen müssen, ob wir Jesu Vorbild folgen wollen oder nicht. Dienen wollen wie er. Mit derselben Sanftmut und Demut. Wir lehnen uns nicht auf, dass wir irgendeine Staatsform verändern. Aber wir lassen mit uns nicht geschehen. Wir tun den Willen Gottes, nicht den Willen eines Menschen. Jeder von uns wird seine Wahl treffen müssen in diesen Tagen, ob er gegründet ist. Welche Perspektive haben wir? In der Verfolgung scheinen wir. In der Verfolgung haben wir mehr Einfluss denn je. So, was wollen wir? Uns schonen? Oder wollen wir sagen, Herr, wir sind bereit. So wie Jesus sagte, als Petrus ihn abhalten wollte und dem Diener das Ohr abgeschnitten hatte, als er sagte, für diese Stunde bin ich in die Welt gekommen. Meine Lieben, für diese Stunden, die uns bevorstehen, sind wir gerufen. Bis jetzt hat er uns vorbereitet und er wird uns noch den letzten Schliff geben, dass wir dann, wenn es darauf ankommt, vor dieser Welt stehen und ihn darstellen und dienen, so wie er diente. Zu dieser Gnade verhelfe er uns. Amen.